Bäume speichern kein CO2 mehr. Was zunächst klingt wie eine glatte 6 in der Bioarbeit der 8. Klasse, war eine von zahlreichen Aussagen der Presse zu den Ergebnissen der Bundeswaldagentur. Darüber und über weitere Themen rund um den Wald sprechen wir in dieser Ausgabe mit Professor Dr. Ulrich Schrammel. Er ist Präsident des Deutschen Forstvereins und damit Sprachrohr von 7000 Försterinnen und Förster. Hört also mal.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Professor Dr. Ulrich Schrammel, der Präsident des Deutschen Forstvereins. Im dritten Teil fragen wir Herrn Schrammel, welche Aufgaben kommen künftig auf die Försterinnen und Förster mit Blick auf die Ergebnisse der Bundeswaldinventur zu?
Ja, willkommen zurück zum Timber Talk, heute im schönen Freiburg mit Professor Dr. Ulrich Schrammel vom Deutschen Forstverein. Und im dritten Block wollen wir uns nochmal mit der Bundeswaldinventur beschäftigen. Bundeswaldinventur 4 hat jetzt mittlerweile stattgefunden, auch die Ergebnisse wurden veröffentlicht. Und ich glaube, es geht Ihnen wie uns allen, wir waren komplett überrascht. Wie die Ergebnisse ausgehen, konnte man vielleicht ahnen, aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde und wie die Medien das aufgegriffen hat, das war schon überraschend, oder?
Ja, also der berühmte, ich weiß gar nicht, was der 8. oder der 9. Oktober mit der Pressekonferenz des Bundeslandwirtschaftsministers und dann dem Medientenor des nächsten Tages, das hat uns kalt erwischt, weil wir waren ja schon, die Älteren unter uns waren ja eingeübt von den Ritualen der letzten Inventuren und dann meins klassischerweise ist ja so, man hat Zahlen, die sind mal besser, die sind mal schlechter und dann schreibt eigentlich, wie jeder Verband schreibt, das, was er immer schreibt und die einen sagen, jetzt müssen wir mehr Holz nutzen und die anderen sagen, jetzt brauchen wir mehr Schutzgebiete. Das war eigentlich so das Szenario, mit dem wir, genau gelebt haben. Jeder hat seine fertige Pressemitteilung am Tag vorher getippt und am nächsten Tag gehen die raus und plötzlich war der Fokus ein sehr, sehr enger und mit Blick auf die fachliche Würdigung auch ein bisschen seltsamer, indem das sehr stark auf Klimaschutz fokussiert war.
Wilder Wald habe ich gelesen als eine Schlagzeile.
Klimasünderwald habe ich gelesen und die Spitze für mich im Wissenschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, spricht man es ruhig aus, konnte man kurz drauf lesen, dass da ein Journalist in Frage gestellt hat, ob die Bäume CO2 speichern. Und das ist natürlich jetzt höchst seltsam, welche Würdigungen da vorgenommen werden. Gerade wenn man sich nochmal das vor Augen führt, hätte man, vielleicht muss man einfach mal die Geschichte anschauen. Wir kommen natürlich jetzt aus einer Tradition, wo über Jahrzehnte hinweg wir uns daran gewöhnt haben, die Vorräte werden immer mehr. Das war ja nun die zentrale Geschichte, die wir jetzt über Jahrzehnte hinweg erzählt haben. Wir nutzen immer weniger, als da zuwächst. Und das war natürlich klimapolitisch zunächst mal eine Steilvorlage, die ja dann auch von der Bundesregierung aufgegriffen worden ist im Klimaschutzgesetz, sich darauf zu verlassen, diese waldbauliche Erfolgsgeschichte lässt sich über Jahrzehnte hinweg so weitererzählen. Und das muss man, besprechen. Ja, nein, das lässt sich so nicht weitererzählen. Aber die Art und Weise, wie es dann gewürdigt worden ist, ist sicherlich auch von den Zahlen so nicht gerechtfertigt.
Wir wollen gleich noch ein bisschen tiefer in die Ergebnisse einsteigen, aber vielleicht bei dem spannenden Thema zu bleiben. Wir nutzen nur so viel, wie nachwächst. Ich habe mein Studium, in den 90er Jahren absolviert. Seither tragen wir Forstleute das ja wie eine Monstranz vor uns her, die Aussage. Uns muss uns allen klar gewesen sein, es muss anders kommen. Stichwort Wald und Bau. Haben wir da auch vielleicht einen Kommunikationsfehler gemacht?
Naja, wahrscheinlich war das zu schön, weil es so eine einfache Geschichte ist, die Menschen verstehen. Weil man das mit wunderbarem historischem Pathos beladen erzählen konnte. Schon der alte Karlowitz hat ja auch darauf hingewiesen, mit den Ressourcen sorgsam umzugehen. Und es war natürlich auch easy going, weil uns ja klar war, so wie die Waldbesitzstruktur ist, so wie die Altersklassenverteilung in der Vergangenheit war und wie wir es ja auch zuletzt gelernt haben in den 90er Jahren, wenn man sich vor Augen führt, also es waren ja wirklich große Epoche machende Ereignisse wie diese großen Stürme. Wir hatten Riesenlöcher im Wald und trotzdem haben wir die Vorräte nicht genutzt. Also die Versuchung, auf der Klaviatur zu spielen, war offensichtlich ausgesprochen groß. Aber ich würde auch sagen, die Geschichte ist zu einfach. Wie bei allen einfachen Geschichten, irgendwann einmal haben sie sich vielleicht zu Ende erzählt. Und wenn wir jetzt umgekehrt auch auf Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zugehen und die versuchen zu motivieren, jetzt bei der Klimaanpassung endlich von ihren hohen Vorräten runterzukommen, dann kommt genau die gleiche Geschichte. Also es ist ja nicht nur eine Frage jetzt einmal der externen Kommunikation gewesen, dass jetzt nicht despektierlich gemeint, wenn ich sage, Herr Mayer und Frau Müller das gut verstanden haben, dass das Nachhaltigkeit ist. Man hat es ja auch intern so kommuniziert. Und wenn jetzt, manchmal merke ich das in der Steuerung von Forstbetrieben, wenn da plötzlich von der Leitungsseite kommt, jetzt aber bitte noch darauf zu achten, dass man die Bäume grün erntet und nicht wartet, bis der Käfer drin war oder jetzt eben beim Waldumbau versucht, eben auch mal Bestände intensiver zu durchforsten, dass es da Widerstände gibt, weil die Leute sagen, aber die Nachhaltigkeit ist doch dann in Gefahr. Und das gerade im privaten Waldbesitz haben wir das leider immer wieder, jetzt auch diese Diskussion, klassisches Sparkassendenken ist genau auch davon gefüttert. Lieber Vorräte aufbauen als Vorräte abbauen. Und das hängt alles an dieser einfachen Geschichte.
Ja, also Kommunikationsaufgabe sicherlich, die da in den nächsten Jahren vor uns liegt. Schauen wir mal auf die Ergebnisse der Bundeswaldinventur. Und ich glaube, der Aufreger war ja tatsächlich die Tatsache, dass eben diese Zwischeninventur im Vergleich zur Bundeswaldinventur 4 eine Abnahme um, glaube ich, 1% ist. Ich habe die Kommastellen, aber es war, glaube ich, nur 1% sozusagen. Ja. Jetzt ist das eine Statistik am Ende des Tages und da gibt es so einen Scherz über Statistiken, Kopf im Kühlschrank, Beine oder Fuß auf der Herdplatte, in der Mitte stimmt es etwa. Bundeswaldinventur ist ähnlich, oder?
Ja, vielleicht gleich zum Mittelwert nochmal schnell. Das, was der Bundeslandwirtschaftsminister da präsentiert hat, ist mit Blick auf die Sprache und die Logik der Klimaberichterstattung völlig korrekt. Also man hat diese Zwischeninventur eingeführt, damit die Bundesregierung alle 5 Jahre ihre entsprechenden Berichtspflichten erfüllen kann. Und alle Zahlen, die da präsentiert wurden, sind nachvollziehbar, sind statistisch wohl begründet. Also da wurde nichts Falsches gesagt. Und ich meine, ob das jetzt willkürlich war, dass man die 5 Jahre und nicht wie sonst bei der Bundeswaldinventur die 10 Jahre genommen hat, da hätte man immer noch einen leichten positiven Trend gehabt. Also diese Phytomasse, also das, was die Bäume lebend oder tot speichern, da ist es ja weiter angestiegen. Aber nur jetzt eben, wie gerade richtig gesagt, beim 5-Jahres-Intervall gab es dann diese leichte Delle, die sich dann im Bereich der Phytomasse dann dargestellt hat. Also war korrekt, Punkt. Und trotzdem, ja, die Frage dieser Mittelwerte. Für die Klimaberichterstattung berichtet die Bundesregierung natürlich einen deutschen Wert. Das ist auch nachvollziehbar. Aber für ganz viele andere politische Folgerungen, die wir im Bereich Klimapolitik auch, aber natürlich noch viel mehr in anderen Bereichen, wenn es um den Rohstoff Holz geht, wenn es um die Biodiversität geht und, auch viele soziale Fragen geht, da macht eben der Durchschnittswert Deutschlands keinen Sinn mehr, weil die Welt ist noch viel bunter geworden, als wir sie ohnehin schon in Deutschland in dem Kopf hatten.
Also es hilft weder einem Waldbesitzer oder einem Förster in Nordrhein-Westfalen, den Schadgebieten, noch vielleicht in Ostdeutschland in den Kiefernwäldern, die sicherlich ein Problem darstellen, teilen, oder in Bayern oder Baden-Württemberg mit überbevorrateten Wäldern. Welche Ableitung zieht der Forstverein oder ziehen die Förster jetzt daraus? Was ist der Handlungsansatz für die nächsten Jahre durch die Bundeswaldinventur?
Naja, dieses bunte Bild, über das wir gerade gesprochen haben, zeigt uns ja auf der einen Seite, wir haben in manchen Landschaften die Katastrophe nicht verhindert. Und es ist ja gruselig, wenn man sich jetzt vor Augen führt. Hessen hat die Hälfte seiner Fichten verloren in relativ kurzer Zeit. Nordrhein-Westfalen hat die Hälfte seiner Fichten verloren. Sachsen-Anhalt ist noch schlimmer. Das sind, glaube ich, über 2 Drittel der Fichtenvorräte verloren gegangen. Also die haben die Katastrophe nicht verhindern können. Also da waren wir in der Prävention nicht gut genug. Und andere haben sie unter Umständen noch vor der Brust. Und das ist eigentlich so mal der Teil, wo wir jetzt heute die meisten Handlungsbedarfe sehen, sich jetzt nicht zurückzulehnen im Sinne eines, naja gut, in Bayern, in Baden-Württemberg haben wir die bessere Waldpolitik gemacht oder da sind die besseren Waldbauprofessoren tätig gewesen oder die tolleren Waldbesitzer.
Das waren teils wie Lesen in den Medien.
Ja, das ist natürlich, haben sich da manche jetzt selbstbewusst, man kann sich da jetzt hinstellen und kann sich feiern und kann sagen, bei uns ist die Welt noch heil. Wir, meine ich, jetzt setze ich den anderen Hut auf, das gilt für den Forstverein, aber das gilt auch für den Wissenschaftler. Wenn wir rausgehen, wir sagen immer nicht, wir waren besser oder ihr wart besser, sondern wir sagen, wir haben Glück gehabt. Wir hatten ein bisschen mehr Niederschläge, wir haben vielleicht auch ein bisschen andere Standorte wie die Regionen in Mitteldeutschland, die es jetzt da am meisten getroffen hat. Aber ich würde wirklich sagen, wir hatten einfach Glück und uns ist die große Gnade geschenkt. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, uns vorzubereiten. Und diese Gnade, die gilt es jetzt einfach anzunehmen und diese geschenkte Zeit, die gilt es jetzt durch Aktivitäten zu nutzen. Und das heißt eben, in die Bestände einzugreifen. Das heißt, diese hohen Vorräte in den Bereichen, wo es eben vor allem jetzt auch um Nadelbäume natürlich geht, anzugreifen. Und anzugreifen ist ein blödes Wort. Ich ziehe mal das Wort zurück. Das klingt so militärisch. Ich bin eigentlich nicht in diese militärische Jargon rein. Aber sagen wir, diese Potenziale, die da sind, jetzt einfach heute zu nutzen und dann eben ja auch mit Blick auf die nächste Waldgeneration einfach da Licht in die Wälder reinzubringen, um uns darauf vorzubereiten. Und das ist ja gerade, wenn man sich jetzt heute teilweise im Harz bewegt, das ist ja nicht nur so traurig, weil da jetzt die alten Fichten gestorben sind, sondern weil in diesen Rothirschparadiesen teilweise unten drunter ja nicht mal mehr Fichte steht. Und wenn dann nur Fichte drunter steht, und von daher verlängert man ja eigentlich auch den ganzen Risikobetrieb nochmal in die Zukunft hinein auf diesen großen Flächen. Und dem gilt es jetzt entgegenzuwirken. Und das sehe ich jetzt als Forstvereinspräsident als eine ganz starke Aufgabe. Ich meine, der Forstverein ist im Bereich der Fortbildung stark. Er ist im Bereich des Netzwerkens stark und hoffentlich auch im Bereich der Waldpolitik stark. Und wir wollen, sagen wir, gerade die Fortbildung intensiv nutzen, um auch die Försterinnen und Förster zu motivieren, da dran zu bleiben und Dinge zu tun. Und wir wollen im Bereich der Forstpolitik sicherstellen, dass entsprechende Fördermittel auch da sind, dass das Thema Risikovorsorge eines ist, was auch politisch bespielt ist, um dem vorzubeugen und die Landschaften, die noch grün sind, mit großen Bäumen ausgestattet sind, auch in einem entsprechenden Zustand zu bewahren. Vielleicht doch jetzt ein Gedanke noch jetzt an der Stelle mit diesem Medienecho. Das geht uns ja öfter so, dass wenn du dich in einem Fachbereich gut auskennst, dass dann Journalisten mal an dem Thema vorbeischrammen. Ich glaube, das muss man einfach, das ist halt so. Die schreiben regelmäßig über Themen, da können die keine Fachleute sein und da sind wir dann in der Branche vielleicht mal ein bisschen hochnäsig und sagen, hat er wieder falsch verstanden, hat er mich falsch zitiert oder irgendwas. Ich glaube, das ist auch nicht nur das, damit müssen wir alle leben als Profis, die kommunizieren. Was wirklich schwierig ist, ist das Herausstellen von problematischen Aussagen und das Negieren von positiven Entwicklungen. Weil wenn man sich jetzt die Motivation von den Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschaftern vor Augen führt, die müssen jetzt in einer Situation, wo viele andere Branchen sagen würden, in so ein System, was so krisenhaft aufgestellt ist, investiere ich doch keinen Euro mehr. Und in der Situation machen die teilweise ja eigentlich schon irrationale Entscheidungen und investieren trotzdem noch und sagen, ich möchte der nächsten Generation einen besseren Wald geben. Ich stecke da jetzt Geld rein, ich stecke da Zeit rein, ich bemühe mich mit meinen Nachbarn zusammen, irgendwas hinzukriegen. Und da brauchen die euch einfach ab und zu auch mal, da müssen die Menschen gestreichelt werden. Da brauchen die eine positive Ansprache. Und da muss man eben auch mal sich als Politikerin oder Politiker hinstellen und muss sagen, toll, wie weit wir schon gekommen sind. Das Glas ist nicht ganz voll, aber es ist zumindest halb voll. Und das gilt zu betonen, einfach damit auch die Motivation nicht erodiert. Und das, glaube ich, ist bei diesem Medienecho und allem, was da noch so an Begleiterscheinungen und Zumeldungen, die alle noch einen draufgelegt haben, wirklich nicht bedacht worden, dass es auch eine ganz blöde, demotivierende Wirkung haben kann, die es tunlichst zu vermeiden gilt.
Good News scheint kein Geschäftsmodell zu sein in heutigen Zeiten, sondern es funktioniert offensichtlich über die Probleme, die dann beleuchtet werden. Und wenn man die Ergebnisse der Bundeswaldinventur mal breiter fasst und eben nicht nur auf die Vorräte schaut, dann spricht ja eigentlich alles für die nachhaltige Bewirtschaftung, die gelaufen ist in den Zeiträumen. Wir haben ja viele, viele Parameter, die sich extrem trotz der Kalamitäten positiv entwickelt haben.
Ja, so teilweise vielleicht auch wegen der Kalamitäten, aber sei es drum. Das ist halt so, wenn jetzt aus Sicht...
Kalamitäten gehören aber eigentlich auch dazu.
Letztlich. Ja, genau. Jetzt nennt man das halt dann Störungen, um so einen neutralen ökologischen Begriff da mit drin zu haben. Aber dass wir jetzt viel mehr Totholz in den Wäldern auch teilweise stehend haben, ist ja mit Blick auf Fledermäuse und Spechte und Flechten, ist ja eine tolle Sache. Das ist natürlich jetzt aus Sicht des Wirtschafters nicht immer der erfreulichste Zeitpunkt. Aber es hat eben auch diese Faktoren haben jetzt dazu geführt, dass es da eine positive Entwicklung gibt. Und so kann ich eigentlich alle, das sind ja gar nicht mehr indirekte Indikatoren, die da jetzt gemessen werden. Aber wenn es um Naturnähe geht, wenn es um das Alter der Bäume geht, wenn es um die Mischung geht, wenn es um den Anteil der Laubbäume geht, das sind ja mit Blick auf Biodiversität ganz, ganz viele positive Nachrichten. Und das wird auch von Fachleuten, die da guten Willens sind, genauso gesehen. Also wir hatten es ja jetzt im Wissenschaftlichen Beirat Waldpolitik indem es ja ein buntes Spektrum von Mitwirkenden gibt, auch viele Menschen, die im Bereich der Waldökologie ausgewiesene Expertinnen sind. Und die sehen genau das. Also die stellen fest, dass das, glaube ich, neulich so eine Publikation, Faktencheck, Artenschutz, wo man sich auch die Entwicklung in den Wäldern angeschaut hat. Und die sehen genau die Treiber, die positiv wirken, sind jetzt durch die Waldinventur nochmal bestätigt worden.
Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zu dieser Headline in dem Wissenschaftsteil der FAZ war es, glaube ich. Die Bäume speichern kein CO2.
Ja, es war nicht die Überschrift, aber der Satz stand da drin.
Hätte man eher sozusagen in der Zeitung mit vier großen Buchstaben erwartet, aber was speichern die Bäume dann? Was war das Fazit des Artikels?
Nee, es war auch dieses Problematisieren. Und wenn das Problem, was die Bundesregierung ja jetzt hat, ist, man hat ins Klimaschutzgesetz sehr, sehr ambitionierte Ziele reingeschrieben. Und auch bei der letzten Novelle, als man jetzt ja den Ausgleich zwischen den anderen Sektoren ermöglicht hat, hat man ja insgesamt bestätigt, es braucht da vielleicht in der Klimaschutzpolitik etwas mehr Dynamik und man muss wegkommen von sehr starren Werten. Und dass man jetzt just diesen LULUCF-Sektor, also die Landnutzung, wo ja der Wald und das Waldmanagement berichtet werden, dass man ausgerechnet den dort rausgenommen hat, ist eigentlich fachlich in keinster Weise nachzuvollziehen. Ich meine, das ist ja in der Landwirtschaft ein dynamisches System, aber im Bereich des Waldes ja noch viel stärker ein dynamisches System. Also wenn, dann bräuchte ich ja da eine Flexibilisierung und einen Ausgleich mit anderen Sektoren. Aber so ein Festhalten an starren Werten im Klimaschutzgesetz macht keinen Sinn. Und jetzt wird natürlich klar, die Bundesregierung hat mehrere Prozesse verloren. Die deutsche Umwelthilfe sitzt der Bundesregierung, saß der alten und wird auch der neuen im Nacken sitzen. Gerichte haben geurteilt, dass die Maßnahmen, die bislang ergriffen wurden, nicht tauglich sind, um die im Gesetz stehenden Ziele entsprechend zu erreichen. Also der politische Druck ist enorm. Und ich denke mal, man wird es nicht über die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, wird man die Ziele nicht erreichen. Und das ist natürlich bitter vielleicht, wenn man sich dann revidieren muss, aber es gehört zur Ehrlichkeit dazu und ist jetzt vielleicht auch die Chance mit dem Regierungswechsel, dass man so einen gewissen Cut einfach jetzt annehmen kann und sagen kann, okay, das waren die Ziele jetzt der alten Regierung, aber ich denke, man muss sich da ehrlich machen, das, was im Klimaschutzgesetz an Speicherleistung des Waldes versprochen wurde oder angenommen wurde, sagen wir mal vorsichtig, können die Wälder nicht mehr leisten.
Ja. Wenn ich richtig erinnere, stammt das Klimaschutzgesetz sogar noch aus der großen Vorkoalition vor der Ampel. Und ich kann mich erinnern, damals in dem Wahlkampf, der dann zur Ampel geführt hat, haben alle Parteien unisono gesagt, das ist ein Webfehler im Gesetz. Das kann natürlich nicht so stehen bleiben da drin, aber wir haben es de facto heute noch, dieses Thema. Ich möchte mal zurückkommen zu dem Auftrag, der durch die Bundeswaldinventur in Richtung Förster, glaube ich, geht. Sie hatten gesagt, der Deutsche Forstverein möchte auch insbesondere durch Schulungen sozusagen und durch Wissensvermittlung dort unterstützen. Wo ist denn jetzt konkret der Ansatz für die Förster? Wir hatten eingangs gesagt, es ist möglicherweise auch ein Kommunikationsthema, Stichwort Definition der Nachhaltigkeit, nur zu viel nutzen, wie nachwächst. Oder ist es eine waldbauliche Herausforderung? Also was ist Gegenstand Ihrer Schulung? Ist es Kommunikation an die Waldbesitzer, jetzt in den Waldumbau aktiv schneller einzusteigen? Oder sind das waldbauliche Themen? Was kommt jetzt sozusagen auf den Flächen in den Kalamitätsregionen? Was mache ich in Ostdeutschland mit der Kiefer etc.? Also wo sehen Sie den Schulungsansatz?
Das Schlimme ist, dass die Försterinnen und Förster, teilweise auch die Waldbesitzerinnen, sich viel mehr für den Waldbau interessieren als für die Kommunikation. Von daher, ich sage mal, der Waldbau ist wichtig und das läuft eigentlich auch immer, weil die Leute dann großes Interesse haben. Also nur das spielt jetzt auch in den Angeboten, die wir da machen, Exkursionen, Fachseminare und so weiter. Er spielt das eine große Rolle und wird immer gut gebucht. Das andere Thema ist aber eben auch wichtig.
Die Kommunikation, die dann wahrscheinlich dann führt, ob ein Waldbesitzer tatsächlich in seine Wälder reingeht oder nicht. Das ist wahrscheinlich der wichtigere Ansatz, oder?
Ja, wenn man sich jetzt allein die Waldeigentumssituation in Deutschland anschaut, die Hälfte der Wälder ist in öffentlicher Hand. Also da wird ja auch eine politische Diskussion eigentümerseitig geführt. Und da haben Sie Kommunalparlamente, wo natürlich die Dinge, die am Montag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder in anderen Zeitungen gestanden sind, am Dienstag im Ausschuss, dann im Gemeinderat auch wieder diskutiert werden. Wie gehen wir vor Ort mit unserem Wald um? Und wenn da die Botschaft war, der Wald ist doch jetzt inzwischen eine Quelle und dann im Kommunalparlament der Wunsch ist, die Vorräte ansteigen zu lassen, damit da entsprechend wieder eine Senke wird, da passieren dann vielleicht Dinge, die dann fachlich geschulte Menschen die den forstlichen Hintergrund haben sollten, auch mit ihrer Beratung entsprechend zu unterstützen. Am Schluss entscheidet immer der Eigentümer oder die Eigentümerin, überhaupt kein Thema. Aber sie sollten es nicht vor dem Hintergrund von Dingen, die vielleicht jetzt auch von Journalistinnen und Journalisten nicht ganz durchdacht worden sind, tun, sondern sie sollten es vor dem Hintergrund einer intensiven fachlichen Beratung und einem intensiven fachlichen Austausch tun. Und darum ist es eben auch so wichtig, die Kolleginnen und Kollegen da entsprechend zu unterstützen, welche Botschaften ich bringe und vielleicht auch die Art und Weise, wie ich entsprechend kommuniziere. Und das machen wir bei unserer Jahrestagung beispielsweise letztes Jahr, wo wir unser Jubiläum gefeiert haben, hat das auch eine große Rolle gespielt.
Ja, ich denke auch, das war eben, was wir zum Bundeswaldgesetz gesagt haben, dass eigentlich die Forstleute und Waldbesitzer vor Ort eigentlich vielleicht entscheiden sollten und wissen, wie sie mit ihren Flächen umgehen, dass wir es Waldbau.
Ja, und die haben auch einen großen Vertrauensvorschuss. Das ist ja auch, sagen wir, das, was alle Befragungen zeigen. Wir tun das auch regelmäßig hier bei der Versuchsanstalt, dass man so nach der Glaubwürdigkeit verschiedener Akteure in die Menschen und in die Gesellschaft hineinhorcht. Und es gibt keine Akteursgruppe, die so viel Vertrauen genießt wie die Forstleute. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass die Leute entsprechend dann auch Unterstützung bekommen, um dieses Vertrauen in effektive und fachlich gut begründete Beratungsarbeit übersetzen können.
Also die Herausforderung in der Zukunft liegt dann also weniger am Waldbaulichen, da wissen wir, wie es funktioniert, sondern im Kommunikativen. Das gibt ja, glaube ich.
Ja, vielleicht. Also lassen Sie das mal, nehmen wir mal so, also das Bild einer Medaille. Das ist die gleiche Medaille und sind zwei Seiten. Man kann es nicht voneinander trennen. Ich wäre auch viel demütiger, ob wir alles wissen. Also das, klar geben wir heute Empfehlungen raus, welche Baumarten wir glauben, es mit der besseren Performance vielleicht in der Zukunft machen zu können. Aber wir lernen ja auch ständig dazu. Und von daher, wir experimentieren heute in vielen Bereichen und lernen ständig dazu. Und darum ist, glaube ich, auch dieses Bild mit der Medaille tatsächlich gar kein schlechtes, weil wir haben heute nicht eine gute waldbauliche Lösung, sondern wir verbessern die kontinuierlich und dieses Verbessern geschieht im Dialog, weil die Leute verschiedene Erfahrungen machen, sich dann wieder austauschen. Der eine erzählt, bei mir hat das geklappt, bei mir ist der Baumhasel super, bei mir ist er erfroren, wie auch immer. Und so machen wir eine gemeinsame Entwicklung nach vorne. Und das ist von daher, Klimaanpassung ist testen, forschen, austauschen, probieren, testen, austauschen, forschen und so weiter. Und das ist halt so eine Spirale, wo wir uns dann vielleicht auch nach oben bewegen.
Ja, also ich als Lobbyist schaue da aber schon so drauf, dass die Medaille unterschiedlich groß oder gewichtet ist. Es gibt ja diese Redensart, also frei übersetzt, Forstwirtschaft hat eher mit Menschen zu tun als mit dem Wald. Und ich glaube, dass gerade bei dem Thema Bundeswaldinventurergebnisse und dann Ableitungen für den Waldbau der Zukunft, dass man natürlich auch vor allem die Menschen überzeugen muss, sei es der Waldbesitzer, das Kommunalparlament oder die Politik, die letztendlich Entscheidungen über den ordnungsrechtlichen und rechtlichen Rahmen setzen muss.
Ja, also ich nehme vielleicht noch mal jetzt so eine andere Zahl. Interessant war für mich, auf wie extensiv in großen Teilen der Waldfläche die letzten 10 Jahre verlaufen sind. Also ich glaube jetzt deutschlandweit irgendwie 40% der Waldfläche ist in den letzten 10 Jahren kein Baum umgesägt.
Auch eine erstaunliche.
Und auf der anderen Seite, klar, es waren nicht andere Flächen, da hat man auch noch den letzten Käferbaum geerntet. Also wir haben da jetzt auch so ein großes Muster. Also so ein Puzzlestein liegt daneben dem anderen. Ja. Ab manchen Bereichen super intensiv. Da hat man im letzten steilen Hang dann noch mit dem Seilkran oder mit irgendwelchen Maschinen, die sich da den Buckel runterseilen, hat man doch den letzten Käferbaum geerntet. Und auf der anderen Seite, auf erheblichen Teilen der Waldfläche, die große Aufgabe Klimaanpassung dann doch wieder zurückgestellt. Und da steckt jetzt, klar, die waldbauliche Aufforderung drin, gerade auf diesen 40%, wo jetzt nichts passiert ist, die im Blick zu behalten, höchst differenziert. Da geht es nicht in vielen Fällen um Laubbäume, wo vielleicht das auch mal ein bisschen verziehen wird, wenn auch der Säger das vielleicht nicht verzeiht, wenn das Holz dann nicht kommt. Aber gerade da, wo es um Nadelbestände geht, haben wir da einfach Dinge schon wieder Zeit jetzt verfließen lassen, die man hätte besser nutzen können. Und das ist eine kommunikative Aufgabe, dass wir dann, wenn es irgend geht, klar ist es technisch getrieben, alle stecken dann die Unternehmerleistung auf die Kalamitätsflächen. Also man kann das ja, wenn man in der Branche drin ist, alles gut nachvollziehen, wie so Entscheidungen getroffen werden. Aber wir bauen da schon auch einen Berg an Risiken für die nächste Generation auf, die wir eigentlich tunlichst im Blick behalten sollen.
Abschließende Frage zum Thema Bundeswaldinventur. was mir in den Kopf gekommen ist, als die jetzt wieder veröffentlicht wurde, und Sie hatten es anfangs skizziert, dass das ja schon geübte Praxis ist, dass man weiß, das kommt jetzt und dann geht die Kommunikation wieder los. Das sind ja Zeiträume von über 10 Jahren, die dazwischen stecken. Und dann sind wir immer überrascht über die Ergebnisse sozusagen. Mittlerweile gibt es aber satellitengestützte, KI-unterstützte Systeme, die das eigentlich in deutlich kürzeren Intervallen vielleicht sogar genauer machen könnten. Ist die Bundeswaldinventur in der derzeitigen Ausrichtung, alle 10 Jahre da über die Fläche zu laufen, ist das noch zeitgemäß oder bräuchten wir eigentlich zeitnahe Inventuren, die viel näher und schneller abbilden, wie sich der Wald entwickelt?
Also klare Antwort, das ist zeitgemäß. Es werden ja dort auch nicht nur jetzt ein paar Bäume gemessen, ob die hoch oder dick sind. Also was jetzt ja dieses Jahr beispielsweise, wenn in der letzten Inventur auch gelaufen ist, hat sich ja auch sehr intensiv mit der Genetik der Bäume auseinandergesetzt. Man hat Bäume beprobt. Wir in Baden-Württemberg haben das auch mit Bodenuntersuchungen gekoppelt. Und da steckt natürlich schon ein Mehrwert drin. Wenn ich Standortinformation, wenn ich genetische Information mit den ganzen Messwerten von den Bäumen kombinieren kann, und all dies kann eine KI-unterstützte Fernerkundung nicht leisten. Also von daher, die Antwort ist ein klares Ja, wir brauchen das. Wir brauchen es an den ein oder anderen Punkten vielleicht sogar noch intensiver oder zumindest besser kombiniert mit anderen Informationen. Würde ich auch sagen, im Bereich Waldbiodiversität, da entwickeln die Länder derzeit ja auch Maßnahmen. Das kann gut gekoppelt sein. Und das andere ist halt dann ein Add-on. Gott sei Dank kosten die ganzen fernerkundungsgesteuerten Verfahren nicht ganz so viel Geld, sodass man sich das wird leisten können. Und das ergänzt sich ja perfekt, gerade wenn es in so den Kalamitäten, wenn ich schnell Informationen brauche, wenn ich schnell flächige Informationen brauche, da hilft uns das sehr, was die Fernerkundung leisten kann. Aber sie wird nicht zu einem gleichwertigen Ersetzen der Bundeswaldinventur führen.
Soweit zur Bundeswaldinventur. Im nächsten Block wollen wir nochmal über die Gesellschaft sprechen. Wir haben viel über den Wald gesprochen und jetzt schauen wir mal noch in die Gesellschaft.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.